Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist die Schwerkraft. Wer ist nach oben gefallen, müssen wir erst die Leiter holen. Liebe Gemeinde, Jesus berichtet uns einmal von einem Ort oder besser gesagt von einem Zustand, an oder in dem sich Menschen befinden, die gestorben sind. Wir sagen ja, der oder der ist im Himmel oder sie oder er ist heimgegangen oder manche sagen, die sind bei Jesus. In Lukas 16 wird das berichtet, da erzählt Jesus das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und das ist wohl der tiefste Einblick, so der Blick durchs Schlüsselloch, den Jesus uns einmal gibt in das, was nach dem Tode so kommt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, dass Leute Ihnen gesagt haben, ja, woher wollt ihr denn wissen, woher sollen wir wissen, was ist, wenn wir tot sind? Es ist ja noch keiner wiedergekommen. Einer ist wiedergekommen und einer hat uns berichtet, was sein wird, Jesus selber. Ja. Aber wir sollen jetzt nicht meinen, dass wir uns das wirklich vorstellen können. Jesus nimmt uns mit und berichtet uns. Wir haben den Text hier vorne an der Wand. Aus Lukas 16 ab Vers 19. Da heißt es, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Hause, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wir beten. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde groß das Große und das Kleine klein erscheine. Selige Ewigkeit. Amen. Ja, Jesus erzählt hier von einem Ort und nennt ihn Abrahams Schoß. Wenn ein Kind Trost sucht, wo findet es das? Auf Mamas oder Papas Schoß. Da ist die Welt noch in Ordnung, da ist Trost, da gibt Zuwendung, da werden Tränen getrocknet, da ist man richtig. Abrahams Schoß. Und er berichtet, dass er reiche Einblick hatte in Abrahams Schoß. Wir merken hier, es gibt zwei unterschiedliche Aufenthaltsorte. Es ist einmal die Rede von Hölle und einmal die Rede von Abrahams Schoß. Nur das Schwierige ist, wir können uns das so schlecht vorstellen. Wir müssen immer in unseren Dimensionen Raum und Zeit denken. Wir können ja endlos Ewigkeit nicht denken. Für uns hat alles einen Anfang und ein Ende. Ein Volkslied hat nur die Wurst zwei Enden. Ja? Aber diese Dimension Raum und Zeit, die wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. Die hat dann aufgehört. Ich betete gerade Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein, dass wir schon mal ein Gespür für die Ewigkeit bekommen. Nun, von dem Reichen wird nur gesagt, er starb und wurde begraben. Mehr erfahren wir nicht. Er starb und wurde begraben. Verbuddelt. Grab auf, toter Reicher rein, Grab zu, fertig. Von all seinem irdischen Prunk wird gar nichts mehr berichtet. Nichts davon hat er mitgenommen in den Tod. Von dem armen Lazarus hingegen wird gesagt, dass er nach seinem Tod von Engeln getragen wurde. Er wurde von Engeln getragen in Abrahams Schoß. Da geht eine Geschichte weiter. Er wird in Abrahams Schoß getragen, er kommt hier zum Festmahl des ewigen Lebens und sitzt zur Rechten Abrahams des Erzvaters. Aus dem Schoß einer Mutter ist er hervorgegangen und in einen Schoß wird er auch wieder zurückgetragen. Wie anders ist dieses Sterben, wenn auf der anderen Seite schon Engel uns erwarten und uns tragen. Das ist mehr als, wie heißt der Spruch? Klappe zu, Affe tot, Zirkus pleite. Ja? Das ist mehr, wenn Engel uns erwarten, die uns tragen in Abrahams Schoß. Ich habe hier an dieser Stelle schon mal eine Geschichte erzählt, die ich gerne wiederhole, weil ich sie so liebe, eine Geschichte von zwei Mönchen. Diese Geschichte kann uns wohl mehr helfen als eine umfangreiche Studie zu diesem Thema. Die beiden Mönche hatten jahrelang damit zugebracht zu streiten. Wie das manchmal so ist, wenn man in Gemeinschaften, Ordensgemeinschaften zusammenlebt, da streitet man sich auch über bestimmte Themen. So auch hier. Und sie stritten darüber, wie es wohl nach dem Tode so sein würde. Wie es so aussehen würde, was dann käme. Und der eine sagte so und der andere sagte so und ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, ich habe recht. Und wen sie da wohl alles wieder treffen würden. Ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Und weil sie sich nicht einigen konnten, hatten sie vereinbart, also das steht jetzt nicht in der Bibel, das ist nur eine Geschichte, hatten sie vereinbart, dass der, der als erster sterben würde, dem anderen Nachricht geben sollte, wie es denn nun so tatsächlich ist, wenn man tot ist. Als nun der eine Mönch starb, erschien der dem anderen im Traum. Dieser war noch ganz mit der Streitfrage befasst und fragte ganz aufgeregt: Nun, wer von uns hat Recht gehabt, du oder ich? Klammer auf. Ich weiß, dass ich Recht hatte. Gib's doch zu. Klammer wieder zu. Er bekam die Antwort: Es ist weder so noch so, sondern ganz anders. Ganz anders. Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, wir können es uns noch gar nicht vorstellen. Wir haben gar keine Worte dafür, keine Vorstellungskraft. Aber denkt an das Schönste, was ihr kennt, und denkt noch viel, viel schöner. Aber da bleibt für uns hier wohl die vorrangige Frage: Wo sind unsere im Glauben Verstorbenen denn nun? Wo ist die geliebte Mutter, die noch als letztes sagte, jetzt geht's nach Hause? Wo ist der geliebte Ehemann, Kinder, Großeltern? Wir haben vorhin gesehen, dass Jesus von Abrahams Schoß erzählt. In Lukas 23, 43 redet Jesus auch vom Paradies. Da sagt er zu dem Schächer B, wenn wir sie mal A und B nennen, wir wissen ja nicht, wie sie hießen, der mit ihm gekreuzigt war und sich mit all dem Elend seines Lebens an den Gekreuzigten wendete, dem sagt er: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Wartezimmer Gottes vor der Himmelstür, vor der Ewigkeit des neuen Himmels und der neuen Erde. Aber es geht Jesus hier in diesem Bericht wohl nicht in erster Linie, darum zu zeigen, wie es in der Hölle aussieht und im Himmel, sondern es geht vielmehr um die Umkehrung nach dem Tod. Der Reichtum des Reichen zählt nicht mehr. Er wird einfach beerdigt. Der Arme aber wird getröstet. Jetzt zeigt Jesus aber Folgendes. Wer hat's entdeckt? Der Reiche erhält einen Einblick in Abrahams Schoß. Der kann sehen, was mit Lazarus passiert. Der kann rüberschauen. Und er sieht den Lazarus dort und er weiß, dass er da nicht hin kann. Es ist also eindeutig, dass ein Wechsel des Zustandes nach dem Tod nicht mehr möglich ist. Können wir nochmal die nächste Seite haben? Genau. Und in all dem, Vers 26, besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Ein Wechsel ist nicht mehr möglich. Sagt Vers 26 eindeutig: Eine tiefe Kluft, und der Reiche kann sogar Kontakt aufnehmen zu der anderen Seite. Er ruft Abraham. Er nennt ihn sogar Vater Abraham. Und er bittet um Erbarmen und Linderung, dass Lazarus doch wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und ihm die Zunge kühle, eine kleine Bitte, aber Ablehnung. Abraham antwortet auch. Die Kommunikation zwischen Abraham und dem Reichen, die funktioniert auch. Abraham nennt ihn Kind und er zeigt ihm diese Kluft. die Umkehrung nach dem Tod. Als der Reiche das begriffen hat, dass es für ihn keine Rettung mehr gibt aus dieser Situation, was hat er da auf einmal? Es ist ja erschreckend. Er hat auf einmal eine missionarische Gesinnung. Jetzt auf einmal erschütternd weiß er, wozu Mission nötig ist. Jetzt will er, dass wenigstens seine 5 Brüder nicht an diesen Ort der Qual kommen. Sende Lazarus zu meinen Brüdern, dass er sie warne. Was ist das anders als Mission? Schick jemanden, der es meinen Brüdern sagt. Wenn doch Lazarus zu ihnen gehen könnte, wenn Abraham ihn doch sendete, dass er ihnen Zeugnis gebe. Mission. Hier aber eine andere Art der Mission, als die Menschen heute auch wollen. Abraham sagt, sie haben das Zeugnis. Sie haben Mose und die Propheten. Also das Alte Testament, lass sie die hören. Da steht alles drin. Wir haben heute auch Mose und die Propheten, das Alte Testament, Jesus und die Apostel, das Neue Testament. Mögen Sie die hören. Ja, das ist ja das Erschütternde, dass man heute das Wort Gottes, Mose und die Propheten, Jesus und die Apostel, nicht mehr hören will oder nicht mehr hört. Aber nach dem Tode wird es einem klar werden. Und selbst jetzt, aus dieser unwegsamen Situation, wo es kein Entkommen gibt, meint der Reiche immer noch, er wüsste es besser. Besser als Abraham, besser als Mose und die Propheten, wie auch heute gesagt wird, ach, die Bibel ist doch veraltet und langweilig, wir wissen es besser. Wir erklären euch jetzt, wie man das postmodern verstehen muss. Wenn mal einer von den Toten auferstünde und uns sagte, was sein wird, dann wollen wir glauben. Der Reiche widerspricht auch noch nach dem Tod. Nein, Vater Abraham. Selbst da noch voller Widerspruch und Ablehnung. Nein, das ist das Nein aus der Hölle, das Nein aus dem Totenreich. Das Wort Gottes genügt nicht, Vater Abraham. Wenn jemand von den Toten auferstünde und hinginge, dann würden sie glauben. Reinhard Bonke, weiß nicht, wer ihn kennt, hat mal gesagt, eine Verkündigung, die ohne Zeichen und Wunder geschieht, ist amputierte Verkündigung. Das ist ein Gruß aus der Hölle. Was sagt er anders als das Wort Gottes reicht nicht? Nein, Vater Abraham. Und Abraham wiederholt es, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie auch nicht überzeugt, wenn einer von den Toten aufersteht. Sehen wir ja, Jesus wollen Sie ja auch nicht glauben, ist von den Toten auferstanden. Eine schreckliche Geschichte, so endgültig. Ja, und jetzt ist ja sogar einer von den Toten wiedergekommen und hat Zeugnis abgelegt, Jesus selbst. Und was geschieht? Die Menschen glauben trotzdem nicht. Es genügt nicht. Wie sie ihm schon vorgeworfen haben, dass er die Dämonenaustreibung im Namen des Teufels getan hat. Es genügt nicht, die Wunder. Auch heute genau die gleiche Lage. Die Menschen können die Bibel lesen, manche tun es ja auch, und glauben trotzdem nicht. Und manche wollen erst lebendige Beweise. Ja, den gibt es auch. Jesus selber, der lebendige Beweis, und trotzdem wollen sie nicht glauben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen selber bestimmen, wie wir leben. Liebe Gemeinde, immer da, wo gesagt wird, das Wort Gottes allein genügt nicht zum Heil, da schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weg. Weg. Da haben wir nichts verloren. Wo es heißt, das Wort Gottes und die guten Werke zum Beispiel, das Wort Gottes und das Wirken des Priesters, das Wort Gottes und die persönlichen Erfahrungen, die besondere Erfahrung des Geistes, das Wort Gottes und die Wissenschaft, das Wort Gottes und dein Gefühl und was es auch sei, das ist dieses Nein aus der Hölle. Warum erwähne ich das? Weil es präsenter ist, als wir denken. Auch bei uns hier. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn Gott uns in seinem Wort gerecht spricht durch den Glauben, und das tut er, so halten wir nun dafür, dass der Mensch vor Gott gerecht werde, ohne der Gesetzeswerke allein durch den Glauben. Hat Paulus das geschrieben? Jawohl. Ist das Wort Gottes? Jawohl. Und jetzt meine ich immer noch, ja, aber die guten Werke sind doch nötig zum Heil. Was ist das anderes als dieses Nein aus der Hölle? Nein, das reicht nicht. Doch, das reicht. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Weil es so in Mose und den Propheten Jesus und den Aposteln geschrieben ist. Im Alten und Neuen Testament. Ja. Wir sind gerecht durch den Glauben, ohne noch eine Tat getan zu haben. Und sage ich jetzt, nein Gott, du lügst? Ich muss doch erst was dafür tun, damit du mich annimmst, das Nein aus der Hölle. Entweder ich höre das Wort der Schrift und nehme es an, oder ich setze noch etwas hinzu und stimme in dieses Nein mit ein. Ein großes Wort, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne der Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Das allein hat Luther eingefügt. Es steht da nicht im Grundtext, aber Luther hat gut daran getan, es einzufügen, denn das ist ja hier gemeint, dass wir nur durch den Glauben vor Gott gerecht werden. Eine gewaltige Zusage, und jetzt regt sich in manchen aber gleich wieder ein Ja, Aber. Ja, Nein, Vater Abraham. Wenn, und dann kommt, wie wir Gott vorschreiben, wie er das gefälligst zu machen hat. Nein, Paulus, du musst dich geirrt haben. Das darf so nicht sein. Mein Gefühl sagt was anderes. Ich weiß es nicht mehr genau, 1990 oder 91. Das erste Mal in Marburg. Glaubenskurs Römerbrief. Klaus Vollmer und Winrich Schäffbuch, Evangeliumshalle. Klaus Vollmer sprach über die Gerechtigkeit, die wir erlangen durch den Glauben. Da saß eine Schwester, ich sage ja nicht welche, die hörte zu und die rückte immer schon so mit dem Hintern auf ihrem Stuhl hin und her. Und bei der Aussprache sprang sie auf und sagte, Pastor Vollmer, was soll ich denn jetzt tun? Und er sagt, Schwester, Sie haben nicht zugehört. Tun Sie mal gar nichts. Glauben Sie an den Herrn Jesus und Sie werden gerettet. Tun Sie mal nichts. Ja, Pastor Vollmer, wie denken Sie sich das denn? Da hat er gesagt, sie sollen ja jetzt mal nicht denken, sondern sie sollen jetzt mal glauben. Glauben sie, dass sie vor Gott gerecht sind durch ihren Glauben. Ja, aber man muss doch was tun. Er sagt, ja, sie können mich nachher zur Pizza einladen, dann tun sie was. Aber zu ihrem Heil trägt das nicht bei. Und dann ging das noch ein bisschen hin und her, bis sie irgendwann verstummte und sagte, jetzt habe ich es begriffen. Und ich hörte hinterher von Mitschwestern, dass es für diese Schwester eine große Befreiung war, endlich zu wissen, ich bin von Gott angenommen durch den Glauben. Paulus, das darf so nicht sein, das kann so nicht sein. Nein, Paulus, ich muss doch auch was tun, das Nein aus der Hölle. Und der Teufel freut sich, weil er uns wieder die Heilsgewissheit geraubt hat. Und man könnte das jetzt an vielen anderen Beispielen durchexerzieren. Machen wir jetzt nicht. Wer jetzt zu diesem Predigttext eine Predigt erwartet hatte, die uns nicht so tangiert, weil wir ja sowieso in Abrahams Schoß sitzen werden, hineingetragen werden von den Engeln, den muss ich enttäuschen. Auch wir sind gemeint. Auch für uns gilt, wir haben Mose und die Propheten, Jesus und die Apostel. Lasst uns die hören. Amen. Wir beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus diesen Einblick gibst in diese Welt, in die wir kommen, wenn wir sterben, wenn wir tot gestorben sind. Wir danken dir, Herr, dass dort schon Engel sind, die uns empfangen und uns tragen. Wir danken dir, Herr, dass das alles uns gilt, wenn wir an dich glauben, dass du das alles für uns erworben hast. Mach doch dieses Nein in uns still. Sondern dass wir dir mehr glauben als unserem Gefühl, mehr glauben als der Wissenschaft, mehr glauben als dem Zeitgeist, sondern dass das gilt, denn das trägt durch diese Zeit, bis wir einmal bei dir sind. Das tut nicht die Wissenschaft, auch nicht unser Gefühl, sondern allein der Glaube an dich. Und so bitte ich dich, halte uns bei dem Wort, dass wir dich suchen in der Bibel, so wie du dich uns zeigst. Und du bist doch nicht zu dusselig, dich klar auszudrücken und dich zu zeigen, wie du bist. Schenk, dass uns das niemand madig macht, dass wir festhalten an dir und wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Aber schenk dann doch auch, dass es uns verändert, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass dein Wort uns immer mehr umgestaltet in ein Bild zu deiner Herrlichkeit. Danke, dass wir als Gemeinde uns immer wieder ausrichten dürfen auf dich. Wir danken dir für dein Wort. Amen.